Deutschlandfunk Kultur Konzert.
Und während sich das Orchester und das Publikum in die Konzertpause begeben, widmen wir uns dann nochmal intensiver mit mehr Tiefgang den heute programmierten Werken und natürlich ganz besonders der bevorstehenden Komposition von Luigi Dalla Piccola. Dazu habe ich vor dem Konzert mit dem Musikwissenschaftler Rainer Nonnenmann gesprochen. Er ist Honorarprofessor an der Hochschule für Musik und Tanz Köln, lehrt außerdem in Düsseldorf und Freiburg. Er kennt sich besonders gut aus mit der Musik des 20. Jahrhunderts und ich freue mich, dass er sich für uns Zeit genommen hat. Zum Beginn unseres Gesprächs habe ich ihn gefragt, ob die Programmierung von drei Avantgardisten in einem Konzert mit Yannis Xenakis, Bernd Alois Zimmermann und Luigi Dalla Piccola eine mutige Entscheidung war oder eher eine Zumutung.
Ich glaube, Kunst ist immer eine Zumutung. Und es liegt an den Veranstaltern, uns eine Zumutung mutig zuzumuten. Und deswegen finde ich, seitens der Veranstalter ist es mutig, aber für das Publikum ist es, naja, eine Zumutung klingt immer so konfrontativ und man will sich dem eigentlich entziehen. Und das ist erstmal nicht sehr einladend, der Begriff. Aber natürlich gehen wir eigentlich, würde ich mal behaupten, alle in Konzerte, um eine tiefe, große, starkes Erlebnis zu haben. Und ich glaube, die Werke des ersten Teils dieses Konzerts sprechen da für sich. Und da können wir gerne noch ein bisschen genauer drüber sprechen.
Ja, warum glauben Sie denn, passen diese drei Komponisten so gut in ein Konzertprogramm?
Also der Punkt von Bernd Alois Zimmermann und seiner Sinfonie in einem Satz ist, glaube ich, ganz klar eine direkte Verarbeitung auch der selbst von dem Komponisten erlebten Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Und ich glaube, das hört man ja auch direkt mit dem Aufschrei am Anfang und diesen martialisch auftrumpfenden Märschen, diesen Phasen der Unruhe, der Stille vor dem Sturm. Das ist ja unglaublich spannungsgeladen, dieses Werk, wo wir eigentlich ständig lauern, wann bricht die nächste Katastrophe über uns herein. Also das ist auch wirklich eine Psychoprotokoll, eine Angsterfahrung, die da verarbeitet wird in diesem sinfonischen Satz. Und das erleben wir natürlich auch bei Dalla Piccola, diesem Gefangenen, der da im Kerker ausharrt und eigentlich mit seinem Leben schon abgeschlossen hat und dann wieder die Hoffnung eingeflößt bekommt als die schlimmste aller Foltern. Also da sehe ich ganz direkt eine auch thematische und auch durchaus musiksprachliche, ästhetische Verbindung. Anders ist es, glaube ich, mit dem Xenakis. Das ist ja eine auch unglaublich starke, körperlich uns direkt ansprechende Musik, wenn da am Anfang sämtliche Blechbläser alle vierfach besetzt im Forte, forte, fortissimo, unisono einsetzen und diese unglaublich eindringliche Klang. Das ist ja nicht einfach nur ein Ton, sondern das sind 16 Bläser, die diesen einen Ton spielen, der natürlich nie ein Ton ist, sondern in sich immer schon mikrotonale Schwankungen hat. Und dann entsteht ja eine unglaubliche Dynamik aus dem einen einzigen Ton heraus, der ausgehalten wird, der dann plötzlich rhythmisiert wird, der dynamische Variationen erfährt, wo Farbwechsel hineinkommen, auch mit Flatterzunge aggressiv, die Klangfarbe sich ändert, mit Dämpfer gespielt wird und plötzlich das, was da als Keimzelle schon angelegt ist in diesem Einzelton, nämlich diese Mikrotöne, plötzlich in Glissandi umschlägt und die Streiche entgleiten förmlich und das ganze Tonhöhenspektrum wird ausgefaltet. Also eine unglaubliche, erstmal scheinbar langsam angehender und dann eine eigene Dynamik entfaltender Prozess, der uns, glaube ich, sehr direkt in den Bann zieht, ohne dass er diese klare semantische Aufladung bekommen würde, wie ich denke, das bei Zimmermann und Dalla Piccola der Fall wäre.
Die Berliner Philharmoniker haben in dieser Saison einen Themenschwerpunkt, der heißt Identitäten. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Identität, ob jetzt biografisch, historisch oder kulturell, die ist ja vor allem heute ein sehr aktuelles Thema. War es aber natürlich auch für Dalla Piccola, Yannis Xenakis und Bernd Alois Zimmermann. Bleiben wir vielleicht noch einen Moment jetzt bei Zimmermann. Er hat sich ja selbst als den ältesten der jungen Komponistengeneration bezeichnet. Er saß vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg und auch der musikalisch erlebten Stunde Null ja sozusagen zwischen den Stühlen. In dieser Zeit, also zwischen 47 und 53, hat er an seiner Sinfonie in einem Satz gearbeitet, die wir gerade gehört haben. Können Sie uns da vielleicht noch mal ein bisschen vor Augen führen, in was für einer Identitätskrise er sich als Komponist befunden haben muss?
Naja, er ist Jahrgang 1918 und wenn wir so ein bisschen schauen, wer die anderen Generationen ausmachen, nämlich dann gerade nach 1950 folgende Jahre, die dann die Wortführer in den Schaltstellen der neuen Musik in Darmstadt oder auch bei den Rundfunkanstalten in Köln, Hamburg oder München gewesen sind, dann ist das eben die nächstjüngere Generation. Ist das ein Pierre Boulez oder Luigi Nono oder ein Karl-Heinz Stockhausen und Henri Pousseur und viele andere, die alle 10, 15 Jahre jünger sind. Also er ist tatsächlich so eine Zwischengeneration. Und ich weiß nicht, er hat angefangen in Köln an der Hochschule Musik zu studieren, wird dann eigentlich direkt nach dem zweiten Semester zum Reichsarbeitsdienst eingezogen, dann zur Wehrmacht, nimmt viele Jahre am Zweiten Weltkrieg teil, wird verletzt dabei und dann bricht alles im Bombenhagel zusammen und dann Studium weder in Köln noch in Berlin noch sonst wo ist in Deutschland in dieser Zeit möglich. Und als er sein Studium dann tatsächlich 47 abschließt, ist der gute Mann fast 30 und die anderen sind längst schon dann am Start und betreiben etwas sehr radikal, wo er erstmal das gar nicht so radikal betrieben hat, nämlich diese Dodekaphonie, die Zwölftontechnik. Und er versteht diese Zwölftonreihe eigentlich immer noch als Thema. Das machen die Jüngeren dann nicht mehr. Für sie ist das eigentlich ein reines Konstruktionsmittel, um wirklich sehr grundsätzlich von aller Musiksprachlichkeit oder Rhetorik, die wir seit dem Barockzeitalter in der Musik hatten, bis weit ins 20. Jahrhundert hinein, losgelöste, neue, wie Stockhausen das nannte, Sternenmusik zu schaffen. Also da passiert eine radikale Tabula Rasa in dieser jüngeren, seriell sich dann nennenden Generation, was Zimmermann erstmal gar nicht so gemacht hat. Und die Sinfonie in einem Satz spricht ja auch dafür, dass wir da eine sehr hochexpressive, geradezu expressionistische Musik noch erleben, die durchaus auch die Märsche von Gustav Mahler noch kennt und auch noch anklingen lässt. Und das ist der Generationenkonflikt mit der jüngeren Generation. Und da gibt's eher eine Sympathie seitens Zimmermanns zum Beispiel für den älteren Luigi Dalla Piccola, der im Jahrgang 1904 ist und der genau immer auch versucht hat, in dieser rhetorischen, gerade auch italienischen Tradition des Komponierens festzuhalten und ein ganz klarer auch einen Fokus aufs Vokalkomponieren gelegt hat und immer damit auch beschäftigt war, im weitesten Sinne politische Inhalte, existenzielle Fragen des Menschen zu verhandeln in seiner Musik. Und das passiert in dem Il Prigioniero natürlich ganz emphatisch.
Über Dalla Piccola kursiert auch die Zuschreibung Puccini der Zwölftonmusik. Ist es zutreffend Ihrer Meinung nach? Wie war sein Umgang mit der Zwölftontechnik?
Ja, da sind wir ja vielleicht, wenn wir nicht Italiener sind, auch ein bisschen schnell und unterstellen sehr schnell natürlich auch einen Hang zur Vokalmusik, die natürlich bei Luigi Dalla Piccola auch zwei Drittel seines Werkes mindestens auch ausmacht. Und es gibt auch Arien und Ensembles, Duette, die auch hier in Il Prigioniero wunderbar ausgesungen werden. Da ist auch ein Cantabile und auch ein Belcanto-Ideal dahinter, was nicht nur bei Puccini da ist oder auch dieser Verismo. Ich will auch eine Handlung verhandeln und das möglichst auch realistisch, dramaturgisch und psychologisch ausgestalten. Also da gibt es sicher eine gewisse Tradition, in der Dalla Piccola steht. Was interessant ist, ist, dass der Dalla Piccola, wie schon erwähnt, gar nicht so radikal zwölftönig komponiert, wie das andere, auch gerade der Schönberg-Generation, getan haben und wie das dann die nächstjüngere Generation von Boulez, Stockhausen, Nono macht in ihrem seriellen Erweiterung dieser Zwölftontechnik, sondern dass er eigentlich immer versucht, eine Synthese herzustellen. Dietrich Kemper, der mal eine große Monographie über Dalla Piccola geschrieben hat, nennt das eine Verbindung von Diatonik und Dodekaphonie. Also ein nicht ganz Aufgeben von tonalen Strukturen, die auch durchaus mit Moll-Dreiklängen, Dur-Dreiklängen, mit dieser Ambivalenz der Tongeschlechter spielt und gleichzeitig aber doch ganz konstruktiv auch mit Zwölftontechniken zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man ein bisschen etwas darüber erfahren hat, wie das im Il Prigioniero läuft, dann kann man ganz viele Motive auch wirklich so lesen, also wirklich auch im Sinne von inhaltlich verstehen. Das ist nicht ein abstraktes Konstruktions- und Kompositionsmodell, diese Zwölftontechnik bei Dalla Piccola, sondern das ist richtig rhetorisch, sprachlich, expressiv gestaltend. Und gerade dieses Il Fratello-Motiv, dieses süßeste Wort, was dieser Kerkermeister dem Gefangenen einflößt. Im Grunde hat es einen Rahmen von einer großen Terz, aber es ist eine kleine Sekunde mit einer abfallenden kleinen Terz. Das heißt, die kleine Terz steht eigentlich immer für die Moll-Terz und die große Terz ist Dur-Terz. Das heißt, wir haben diese Ambivalenz Eine Dure Schlechter schon in diesem Motiv.
Ja, lassen Sie uns vielleicht nochmal ein bisschen größeren Rahmen ziehen, einen gesellschaftspolitischen Rahmen zu dieser Oper. Ja. Il Prigioniero ist ja ein antifaschistisches, antitotalitäres Werk, kann man sagen. Wie sah denn aber Dalla Pergolas eigener politischer Weg aus? Er sympathisierte ja zu Beginn durchaus wie viele andere Italiener auch mit Benito Mussolini. Wie ging es dann weiter?
Ja, in der Tat, da gibt es Überlieferungen von Aussagen seines Freundes Petrassi, der sich sehr verwundert über die Mussolini-Begeisterung seines Freundes Dalla Piccola. Das hat sich geändert. Er war mit einer Jüdin verheiratet und Mussolini übernimmt mehr oder minder die nationalsozialistischen Rassengesetze für Italien Ende 1938. Und das ist schon ein, ich sage mal, Warnschuss für diesen Komponisten, der merkt, oh, da ist eine Art der Ausgrenzung von bestimmten Menschen, auch in Italien, am Werke, die ihm ganz, ganz nahe natürlich kommt, bis in die Familie hinein. Und das ist, glaube ich, schon ein Weckruf, wo er auch reagiert. Und er macht sich 1939 schon an die Komposition der Cantie di Prigionia, also Gesänge der Vergangenheit, wo berühmte Eingekerkerte von der Königin Elisabeth von Schottland bis über einen spätantiken Theoretiker Boethius, bis zum protestantischen Savonarola, der von den Medici eingesperrt wurde, reicht. Das sind drei große Gesänge, die sich alle mit diesen Gefangenen auseinandersetzt. Und das ist schon auch eine politische Kehrtwende, wo er sich ganz klar solidarisiert, auch offen zwar mit sehr historischen Personen, aber wo klar die Situation der Gefangenschaft eindeutig auch auf die Gegenwart sich beziehen lässt. Und der Gefangene, er fängt 1944 noch mitten im Zweiten Weltkrieg an, daran zu arbeiten, am Libretto zuerst und dann an der Komposition. Ist selbstverständlich auch eine Reaktion auf diese totalitäre Situation in seinem Umfeld.
Ja, Sie haben es schon angedeutet, die Oper Il Prigioniero gehört zu einem Werktriptychon, gemeinsam mit den Canti di Prigionia und den Canti di Liberazione. Allesamt sind diese Werke entstanden zwischen 1938 und 1955. Kann man dieses Triptychon als sein humanistisches Credo begreifen?
Ja, kann man sagen. Das Interessante dieses Humanismus ist es ja bei Dalla Piccola, dass der nicht auftrumpft und nicht als solcher so gefeiert und dargestellt oder als eingelöst gezeigt wird. Wir haben Gesänge der Gefangenschaft, wir haben diesen Gefangenen und dennoch ist das eigentlich eine Freiheitsoper. Der gelangt nicht zur Freiheit, aber natürlich geht es die ganze Zeit um Befreiung. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Impuls, dass hier mal nicht wie im Fidelio von Beethoven der eine Floristan zum Schluss tatsächlich aus dem Kerker befreit wird und alle anderen bleiben drin, sondern nein, keiner entkommt hier diesem Zwangsapparat. Und das setzt sich vielleicht, so könnte ich mir vorstellen, ist es auch die Hoffnung von Dalla Piccola gewesen, um in den Impuls, das, was an Freiheit nicht eingelöst wird auf der Bühne, vielleicht tatsächlich real in der Politik, im Leben, miteinander der Menschen umzusetzen. Also da ist ein ganz starker humanistischer Impuls. Das würde ich genauso lesen, durchaus im Sinne von einer, negativen Dialektik von Freiheit, die ich eben nicht feiere und dann sind alle irgendwie begeistert und freuen und berauschen sich an dem Freiheitspathos, sondern nein, es ist genau das Desiderat. Das müssen wir alle selbst hier und jetzt einlösen.
Das Instrument der Folter, also auch im Sinne der Hoffnung, die Hoffnung als Folter, spielt ja hier eine bedeutende Rolle. Wie setzt denn Dalla Piccola das musikalisch konkret um?
Hoffnung als perfideste Form von Folter. Mich erinnert das so ein bisschen an das Stockholm-Syndrom, um das mal psychologisch zu deuten, wo eine Geisel völlig ausgeliefert ist einem Entführer und plötzlich mit dem eine Form von Brüderlichkeit sich da einschleicht, ein Übertragungsphänomen passiert. Und das ist hier, glaube ich, auch der Fall, weil dieses Wort Fratello, das singt erstmal gar nicht der Kerkermeister, der kommt später dazu, sondern der Gefangene selbst hat sich das zu eigen gemacht durch diesen Kerkermeister. Und ist das wirklich Brüderlichkeit, die da von einem in diesen Verließen einem angedient wird, ja, dass da ein Solidaritätsprinzip wirklich realisierbar ist. Und das ist natürlich alles auf brüchigem Boden, weil klar ist, nein, das ist nicht Brüderlichkeit, das zeigt sich als tiefste Form von Folter. Und wenn der Kerkermeister dann selber den Fratello singt, dann singt er das nicht als Aussagesatz oder Aussagewort, sondern als Frage. Das ist genau so wieder so eine Umkehrfigur des Fratello-Motivs, die eigentlich in der Zwölftontechnik verankert ist. Und naja, Hoffnung. Ich meine, es gibt eine große Arie in drei Strophen, die der Kerkermeister singt, vom Aufstand der Geusen in Flandern, in den Niederlanden, die jetzt im Begriff sind, von der spanischen Krone abzufallen. Und das ist im Grunde so dieses zentrale Moment, wo dem Gefangenen wirklich diese Hoffnung nochmal ganz stark eingeflößt wird. Und derjenige, der hier von der Freiheit singt, ist eigentlich der Faschist, nämlich der Kerkermeister. Also da gibt es so eine Dialektik, die, glaube ich, entlarvt, was für ein perfides Instrument diese Hoffnung ist und wie falsch und wie ideologisch das im Grunde ist.
Und wer genau ist der Gefangene, Il Prigioniero?
Ja, vielleicht sind wir das ja alle ein Stück weit. Deswegen, der Gefangene, das bleibt so allgemein. Und da gibt es eine Mutter, die über ihren Sohn klagt. Auch das ist im Grunde so ein Pietà-Bild im Grunde. Das sind alles mehr oder minder Archetypen eigentlich. Und deswegen die Frage, wer ist das genau? Das macht die Stärke des Stücks aus. Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen, dass da einer, aus welchen Gründen auch immer, auch das bleibt ja kafkaesk, unklar, was es eigentlich ist, was ihn hier in diesen Kerker gebracht hat. Und trotzdem steckt er da drin und muss raus und will raus und hat eigentlich mit seinem Leben schon abgeschlossen. Und jetzt wird ihm dann nochmal die Freiheit als Hoffnung eingeflößt. Ich weiß nicht, wir sind alle Gefangene unserer selbst auch. Man kann das auch mal psychologisch deuten. Und jeder ist in irgendwelchen Prägungen und Ketten von Herkunft und Sozialisierung und Ausbildung und auch Staatswesen und Verwaltung ein Stück weit gefangen. Nicht so extrem, wie das hier geschildert wird. Aber wenn man das mal psychologisiert, ja klar, es geht darum, rauszukommen. Und wie schaffen wir das aber? Und vielleicht ist es unmöglich.
Und wie endet diese Oper dann? Mit welchem Gedanken der Hoffnung? Die Hoffnung spielt ja hier eine große Rolle. Wie wird sie hier dargestellt?
In der Oper ist es eine totale, ich würde sagen, schockartige Desillusionierung. Da wird einer auf den Weg der Freiheit gebracht. Seine Kerkertür geht auf. Er wandelt durch diese düsteren Kerker, voll Angst, voll Schrecken, voll Hoffnung aber auch. Gelangt dann tatsächlich irgendwann ins Freie, atmet die frische Luft, Abendluft, sieht die Sterne per aspera ad astra, diese alte durch Nacht zu den Sternen, zum Licht. Topos, wie seit Beethoven alle im 19. Jahrhundert das gestaltet haben, ist nochmal scheinbar erfüllt. Und dann kommt wieder diese dolcissima parola, dieses Fratello, was dieser Großinquisitor singt. Und das ist aber ein Fallbeil, dieses Wort. Weil jetzt ist klar, er entkommt dieser Inquisition nicht. Und es ist nicht der Weg in die Freiheit, sondern der Weg aufs Schafott, den er hier beschritten hat.
Also eine hoffnungslose Oper.
Naja, wie ich gerade schon versucht habe anzudeuten, die wird nicht eingelöst, diese Hoffnung auf Freiheit in dieser Oper. Aber natürlich ist sie der Appell und diese Fragen, Libertà, die dieser Prigioniero ganz am Ende nicht mehr für sich, auch nicht für die Bühne, sondern für Publikum stellt. Wie lösen wir heute Freiheit ein? Oder wo sind Desiderate von? Wo ist Unfreiheit? Das ist ja eigentlich letztlich die Frage. Ja? Wo müssen wir schauen, dass wir Menschen befreien?